sind radioaktiv hier am Dienstag. Corona-Spezial, wir laden Sie ein. Unser Gast ist heute der ärztliche Direktor vom Sana-Klinikum in Hameln, Dr. Sixtus Allert. Hallo, Herr Dr. Allert.
Guten Morgen, Frau Seifert.
Herr Dr. Allert, wir wollen sprechen natürlich Covid-19, klar über das neue, die neue Variante Omikron und natürlich auch über die Auswirkungen im Sana-Klinikum. Eine Frage ganz vorweg. Sind Sie im Sana-Klinikum jeden Morgen immer wieder wie wir zum Beispiel die Redaktionssitzung machen, sitzen da zusammen und sagen, was ist das Neueste, was gibt es bei Covid und Corona und wir tauschen uns aus. Wie ist das da bei Ihnen?
Wir haben einen Corona-Krisenstab, eine Pandemiegruppe, da sind alle relevanten Berufsgruppen vertreten und wir treffen uns derzeit tatsächlich zweimal in der Woche am Nachmittag für durchschnittlich eine Stunde. Da werden alle relevanten Themen in der großen Gruppe besprochen, analysiert, daraus werden Entscheidungen abgeleitet. Was wir allerdings haben derzeit, und da kommen wir vielleicht nochmal im Laufe der Sendung drauf, wir merken natürlich bei uns in der Klinik, dass der Druck steigt durch Corona-kranke Menschen und wir müssen tatsächlich auch frühzeitig jetzt morgens schon uns in kleineren Gruppen treffen, um zu gucken, können wir die OPs weiter bespielen, können wir die Stationen weiter so fahren, wie wir sie fahren wollen, müssen wir Änderungen vornehmen und das bedarf sicherlich einer doch sehr kurzfristigen, aber immer möglichen Absprache.
Ist denn das Sana-Klinikum jetzt generell auf die neue Omikron-Variante und die steigenden Patientenzahlen vorbereitet?
Ja, wir sind natürlich vorbereitet. Das bedeutet natürlich auch an anderen Stellen Abstriche. Also wir müssen schon mal den einen oder anderen Patienten anrufen und sagen, dass es leider nicht so geht wie geplant, wenn es sich dabei um sogenannte Wahloperationen oder Sprechstundentermine handelt. Da gehen wir insbesondere an die Patientinnen und Patienten, die nicht geimpft sind. Das können wir uns derzeit nicht so ganz leisten, dass wir die ins Krankenhaus reinholen. Wir müssen bei den Operationen so ein bisschen aufpassen. Wir müssen die Stationen, die Belegung verändern. Das tun wir, um genau, wie in Ihrer Frage formuliert, vorbereitet zu sein. Das bedeutet eben, und das muss ich immer wieder sagen, für unsere Teams, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter doch an der einen oder anderen Stelle einen ganz erheblichen Aufwand, weil das eine extreme Flexibilität bedeutet. Die Tageslage kann sich ja nun wirklich nahezu stündlich ändern. Wir haben zwar derzeit im Landkreis eine ja vergleichsweise sensationell niedrige Inzidenz im Vergleich zu den Nachbarlandkreisen. Das wird aber wahrscheinlich nicht mehr lange so bleiben. Also da machen wir uns nichts vor. Aber ganz klar, wir sind vorbereitet, unsere Leute sind motiviert und wir werden das Ding schon reißen.
Wie viele Patienten können Sie jetzt noch aufnehmen? Wie viele sind jetzt da und wie viele können Sie aufnehmen?
Wir sind aufnahmefähig. Also wir haben ja als Versorgungskrankenhaus für Corona den gesetzlichen Auftrag, offen zu sein für Corona-infizierte Patienten. Das bedeutet auf der anderen Seite, das sagte ich ja schon, dass wir an anderer Stelle den Flaschenhals enger machen müssen, um aufnahmebereit zu sein. Wir haben freie Betten, insbesondere auf der Corona-Station. Die werden mit viel Aufwand freigehalten. Ein freies Bett ist ja nicht nur physisch da, also dass man sagt, da kann ich jemanden reinlegen. Das freie Bett muss ja auch personell bespielt werden. Also wir brauchen Schwestern und Pfleger, die sich um die Menschen kümmern. Wir brauchen Ärztinnen und Ärzte, die sich kümmern. Das muss alles organisiert sein. Und nochmal, wir haben es ja nicht im Keller und können mal eben eine Tür aufmachen und sagen, geht mal arbeiten. Da müssen wir schon alle die bereits schwer arbeiten, bitten, etwas anderes zu machen. Und das beurteilen wir jeden Tag neu, um vorbereitet zu sein und um aufnehmen zu können, ja.
Wir wollen nachher nochmal auf das Pflegepersonal ein bisschen genauer zu sprechen kommen, aber haben die manchmal auch die Nase voll und sagen, impft euch, so wie man es letztendlich auch in vielen Berichten im Fernsehen hört und wir stehen hier die ganze Zeit und sind sozusagen vermummt und sind ja auch dem Risiko ausgesetzt.
Also die politisch korrekte Antwort wäre, dass unsere Teams extrem motiviert sind und natürlich alles immer gerne tun. Die ehrliche Antwort, die auch die Realität abbildet, ist, dass natürlich unsere Schwestern und Pfleger, die nah am Patienten arbeiten, extrem genervt sind über Patientinnen und Patienten, die nicht geimpft sind und krank werden und dann die maximale Aufregung erzeugen und natürlich auch gerne die maximale Therapie einfordern. Und das führt schon bei einigen zu Frustration, das muss man sagen. Das ist auch menschlich Und das sollte man auch immer so formulieren, wenn man sagt, ich lasse mich nicht impfen, dass das immer auch zulasten von Menschen geht, für die man noch vor einem Jahr auf dem Balkon gestanden hat und heftig applaudiert hat und deren Arbeit man aber jetzt allerliebst in Anspruch nehmen möchte und dann natürlich verlangt, dass auch alles exzellent läuft. Also hier haben wir schon auch, ich will mal sagen, die menschliche Erregung der Frustration, wenn da das eine zum anderen trifft. Und das versuchen wir natürlich auch abzupuffern. Wir haben entsprechende Dienstpläne. Aber es hilft nichts, wenn ein nicht geimpfter, infizierter, kranker Mensch auf der Intensivstation liegt. Der braucht extrem viel Zuwendung. Sie müssen sich vorstellen, wenn die Schwestern und Pfleger da im Vollschutz arbeiten, das ist schon eine extreme Belastung. Und die hätte man sicher reduzieren können, wenn man sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen vernünftiger verhalten hätte und hätte impfen lassen.
Corona-Spezial, unser Gast ist heute Morgen der ärztliche Direktor vom Sana-Klinikum, Dr. Sixtus Allert. Gleich geht's weiter. Radioaktiv, unsere Corona-Spezial-Sondersendung. Unser Gast heute Morgen, der ärztliche Direktor vom Sana-Klinikum in Hameln, Dr. Sixtus Allert. Herr Dr. Allert, sind die Patienten und Patientinnen, die bei Ihnen dann aufgenommen werden, geimpft, die sich dann letztendlich wieder mit Corona vielleicht infiziert haben, oder sind die nicht geimpft? Wie ist denn da so der Status?
Na, wir bilden die Realität ab, die sich bundesweit ermitteln lässt. Wir haben viel mehr Ungeimpfte, die krank werden bei uns, als Geimpfte, was darauf eben hinweist, dass, was wir schon wissen, dass auch bei Geimpften es durchaus noch zu Erkrankungen kommen kann, allerdings verlaufen die weniger schwer. Und wenn Sie unsere Zahlen sehen, wir haben derzeit knapp 75% ungeimpfte Kranke bei uns. Das deutet schon darauf hin, dass ein Zusammenhang besteht zwischen Nichtimpfen und Krankwerden und leider eben auch, dass die Patientinnen und Patienten jünger werden. Wir haben ein Durchschnittsalter von etwa Mitte 50 bei uns. Das war zu Beginn der Pandemie noch ganz anders. Und das deutet eben auch darauf hin, wenn man sich vergegenwärtigt, was auch die Langzeitfolgen von Corona betrifft, dass die Krankheit ja nicht gegebenenfalls mit einem Intensivaufenthalt abgeschlossen ist, sondern ja durchaus auch noch die Möglichkeit von Long-Covid besteht. Da verweise ich nur auf die entsprechenden Berichte auch in den Medien über Menschen, die seit vielen, vielen Monaten mit dem Wiedereinstieg in die Gesellschaft kämpfen, müde, abgeschlagen sind und so weiter. Also das darf man alles nicht ausblenden, das kann alles passieren.
Das ist also ein großes gesellschaftliches Problem auch, ne? Hört man ja auch immer wieder, dass das gesagt wird, wir würden jetzt hier kein schlimmes Szenario bilden, aber es kann die ganze Gesellschaft erstmal so ein bisschen sprengen und die ganzen Arbeitskräfte, egal bei der Polizei, bei der Feuerwehr, bei den Stromversorgern und so weiter, selbst hier im Radio oder auch bei Ihnen im Krankenhaus.
Frau Seifert, da bringen Sie einen ganz wichtigen Punkt. Es betrifft ja nicht nur die Krankenhäuser, die Kliniken, sondern es sind ja auch alle Dinge, die für den täglichen Bedarf und für die Risikoprophylaxe notwendig sind. Stellen Sie sich vor, bei der Feuerwehr werden ein paar Leute krank, gegebenenfalls auch Ungeimpfte, oder bei der Polizei. Das sind alles extrem wichtige Dinge des täglichen Lebens und es brennt irgendwo und die Feuerwehr kann nicht ausrücken. Das sind so ganz plastische Beispiele, die man sich vor Augen führen muss, was passiert, wenn viel zu viele gesunde jüngere Menschen krank werden, die also nicht wie in der ersten Welle jenseits der Renteneintrittsschwelle sind, sondern mitten im Leben stehen und arbeiten und dafür sorgen, dass es uns allen einigermaßen gut geht. Das ist schon ein hohes Risiko.
Also die Corona-Patienten oder Patientinnen, da betrifft es denn letztendlich jedes Alter, auch die Kinder?
Ja, auch Kinder kann es betreffen. Wir haben natürlich über jetzt bald 2 Jahre die Beobachtung gemacht, dass es Kinder, wenn sie infiziert sind, hinsichtlich Krankheitsfolgen nicht so schwer trifft. Allerdings gibt es auch dort viel, viel seltener, aber auch Langzeitfolgen, die kennen wir. Auch die sind nicht so schwer wie bei Erwachsenen. Nichtsdestoweniger gibt es sie. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man auch über die Impfungen von Kindern und Jugendlichen spricht und nachdenkt, dass auch hier ein erheblicher Schutz durch die Impfung geschaffen wird.
Wir wollen jetzt noch mal ein bisschen weitermachen in unserem Fragenkatalog. Ich sehe schon, wir plaudern uns und kommen gar nicht richtig durch. Ich wollte noch mal einmal zurück. Zu den Kindern kommen wir auch nochmal, aber auch nochmal zurück zu dem Pflegepersonal. Ist es hilfreich, da hört man ja auch, nicht alle wollen sich impfen lassen. Ist es da hilfreich, wenn natürlich alle geimpft sind und ist die Impfpflicht für die Krankenhausmitarbeiter sinnvoll und Mitarbeitenden?
Ja, das ist definitiv hilfreich. Jetzt muss man immer so ein bisschen auch vorsichtig sein. Da hinsichtlich der Impfpflicht vertrete ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine etwas kräftigere Meinung als die, die vielleicht politisch inhaltlich geboten ist. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass eine Impfpflicht nicht nur eine Pflicht ist, sich impfen zu lassen, es ist ja auch eine Aussage dahinter. Dahinter steckt die Forderung des Staates, sich solidarisch zu zeigen. Und wer es halt durch Aufklärung und Zuwendung und durch Gimmicks wie Currywurst oder Freibier oder was weiß ich nicht versteht, den muss man eben nötigen. Und das ist ein altes deutsches Wort. Da bin ich schon der Meinung, dass die Impfpflicht auch eine Aussage ist, mit was wir es zu tun haben. Das ist keine Erkältung, das ist keine Grippe, wo man mit einem Taschentuch so ein bisschen die Nase sich abwischt. Das ist eine teils tödliche Erkrankung und da gibt es nun wirklich genug wissenschaftliches Material, die das bestätigt. Da lohnt es sich auch nicht mehr immer bei Adam und Eva anzufangen und zu versuchen, die wissenschaftlichen Argumente mit irgendwelchen Scheinargumenten auszuhebeln. Also Impfpflicht ganz klar ja. Bezogen auf das Krankenhauspersonal ist es ja eh erstaunlich, dass Menschen, die mit medizinischem Hintergrund arbeiten, das in Richtung einer Pflicht brauchen. Da kann man sich natürlich auch fragen, ob das jetzt so A und B zusammenpasst. Aber nun ist es so, nichts Menschliches ist auch in den Kliniken fremd. Also müssen wir auch da über die Impfpflicht nachdenken. Da wurde jetzt nachgedacht, die läuft nun Mitte März, muss jeder nachweisen, dass er geimpft ist. Und ich bin der Überzeugung, dass es ja nicht nur ein Selbstschutz ist, also man hütet sich selber, schützt sich selber vor Krankheit, sondern dass man ja das, was wir alle im Krankenhaus machen, nämlich Menschen behandeln, Menschen pflegen, Menschen gesund machen, nicht dem Risiko aussetzt, krank zu werden und oder das Risiko minimiert. Und das ist ja ein Teil unserer Arbeitsplatzbeschreibung. Also wir können nicht so tun, als ob wir im Krankenhaus Müll wegbringen oder Puzzles ausschneiden oder sowas. Wir haben mit Menschen zu tun, die müssen wir schützen. Und die haben auch den berechtigten Anspruch, geschützt zu werden. Und insofern ist da die Impfpflicht durchaus hilfreich.
Jetzt hole ich mal so ein Vorurteil raus oder das, was die Impfgegner dann natürlich immer gern mal sagen und sagen, naja, wenn die müssen es ja eigentlich doch wissen, sich nicht impfen lassen oder da auch ein großer Teil ist, die sich nicht impfen lassen, warum sollen wir das dann machen? Ne? Also Leute, denen man sozusagen wie so ein Pfleger, Pflegerinnen, Ärzte, die müssen es einfach besser wissen und die müssten ja eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen.
Zunächst mal, es ist ja glücklicherweise kein großer Teil. Es ist ein geringer Teil, nichtsdestoweniger ist es ein Teil und das Argument, darauf kann man ja durchaus mal eingehen. Es ist ja nicht so, dass wir im Krankenhaus nur die Mega-Vernunft haben. Wir haben auch bei uns Menschen, die anders denken und anders ticken. Das ist in jedem Bereich so. Und wir sind ja nicht deswegen besser, weil wir mit Menschen arbeiten. Also deswegen haben wir auch nicht die Intelligenz mit Löffeln gefuttert. Da trifft es schon mal den einen oder anderen, der eben anders denkt und der vielleicht auch kritischer denkt oder für andere Argumente zugänglich ist. Und das zeigt ja eben die Notwendigkeit, dieses Argument, der, wenn Sie sich in den Krankenhäusern schon nicht impfen lassen, warum sollen wir das dann machen? Das zeigt ja die Notwendigkeit, dass gerade wir mit der Impfpflicht auch eine gewisse Vorbildfunktion haben, um auch nach außen hin ausstrahlen zu können. Wir glauben an das, was die Impfung vermittelt und wir halten die für absolut notwendig, um unseren Auftrag zu erfüllen.
Anderes Thema jetzt noch. Wenn jetzt viele, sage ich mal, oder wenn das steigen sollte und sie bekommen viele Corona-Patienten, auch schon allein durch die neue Variante, es müssen Operationen vielleicht verschoben werden. Das wird wahrscheinlich notwendig sein, wenn es dazu kommt. Nach welchen Kriterien würden Sie denn da im Sana-Klinikum vorgehen?
Wir haben ganz klar abgestimmte Algorithmen, wie man das ja auf Neudeutsch sagt, also Ablaufschemata mit Kriterien, die für oder gegen eine Operation sprechen und man kann das runterbrechen. Darauf ganz oben stehen natürlich die mit lebensbedrohlichen Erkrankungen und Unfällen. Da wird keiner drüber nachdenken, jetzt den Impfstatus abzufragen, da wird gearbeitet. Das ist gar keine Frage. Und am Ende dieser Erwägungen stehen Patienten mit sogenannten Wahloperationen, also Operationen, die man absagen kann, ohne die Gesundheit des Patienten zu gefährden. Das können orthopädische Eingriffe sein, das können Eingriffe aus meinem Fachbereich sein, das können aber auch durchaus Eingriffe sein und das macht es manchmal so ein bisschen schwierig auch zu kommunizieren. Das können durchaus auch Tumorerkrankungen sein, deren Folgebehandlung jetzt nicht maximal notwendig ist. Und auch an dieser Stelle zeigt sich eben, wie bizarr es ist, sich nicht impfen und behandeln zu lassen, weil man auch diesen Menschen jeweils eben einen Stein vor die Füße rollt in der Behandlung. Denn wenn die Betten belegt sind mit Patienten, die nicht geimpft sind, aber behandelt werden wollen, dann müssen wir Menschen beispielsweise auch mit einer Tumorerkrankung absagen, wenn sie nicht dringliche Behandlungsbedürftigkeit haben. Und das zeigt diesen Widersinn dieser ganzen Argumentation.
Dann radioaktiv hier, 10.31 Uhr, das ist Musik hier von Pur und die Indianer. Corona-Spezial hier heute, unsere Sondersendung. Unser Gast ist der ärztliche Direktor vom Sana-Klinikum in Hameln, Dr. Sixtus Allert. Wir hatten natürlich auch Hörerfragen. Eine davon ist, Herr Dr. Allert, entsteht durch eine Infektion eine bessere Immunantwort als gegenüber der Impfung? Können Sie das beantworten?
Das kann man beantworten, und zwar mit Nein. Es ist tatsächlich so, dass sich auch einmal Infizierte wieder infizieren können. Ganz abgesehen davon haben wir ja neue Virusvarianten. Die gibt es ja nicht deswegen, weil der Virus doof ist. Der ist ja intelligent und sucht sich neue Wirte. Und deswegen verändert er sich. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass die Wirte weniger werden. Und da müssen wir wieder über das Thema Impfung sprechen. Und ein zweites Risiko, das war ja so in der ersten Welle, war das so ein stehender Begriff. Ich gehe mal auf so eine Impfparty, um da infiziert zu werden. Also ja, da kann man auch vom 10-Meter-Brett in ein leeres Schwimmbecken springen, um zu gucken, was passiert. Die ist klar, was da passiert. Das ist auf Deutsch gesagt nicht die intelligenteste aller Lösungen, weil man ja mit einer Infektion durchaus auch das hohe Risiko hat, schwer krank zu werden. Und das ist bei einer Impfung eben deutlich reduziert. Aber der Schutz ist, wenn Sie auf die Antikörperwirkung abzielen, ist genauso hoch wie nach einer Infektion.
Da fällt mir gleich die nächste Frage ein. Da kann man doch diese Impfgegner oder die Impfmuffel oder die Leute, die, sagen wir mal, auch wirklich Bedenkenangst haben, ihnen dann auch die Angst dadurch ein bisschen nehmen. Also sie haben ja, glaube ich, eher Angst vor der Spritze und vor der Impfung, anstatt vor den, finden das andere jetzt nicht so dramatisch oder nicht so schlimm. Ne? Kann man da jetzt irgendwie gegensteuern auch oder immer nur Information, Information, Information?
Na, ich persönlich bin eigentlich der Meinung, dass wir in hohem Maße und ausreichend informiert haben. Wir reden jetzt, wenn Sie die Impfgegner mal pauschal in eine Klammer bringen, wir reden jetzt über Menschen, die dann auch nicht mehr wollen. Also da geht es jetzt nicht mehr darum, die noch weiter zu informieren. Wenn Sie einem Impfgegner mit irgendeinem vernünftigen wissenschaftlichen Argument kommen, kommen ja sofort 10 Gegenargumente. Das heißt, die sind alle informiert. Und da bin ich schon der Meinung, dass, was die Information betrifft, dass das ausreichend bisher gehandhabt wurde. Viel wichtiger ist allerdings, den Zugang zur Impfung zu optimieren. Und da glaube ich schon, dass wir viele Beispiele haben, die auch in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gewirkt haben, dass man extrem niederschwellig in zum Beispiel Problemstadtteile reingeht und dort die Teams in die Wohnungen gehen lässt und sagen, das ist jetzt Ärmel hoch, Muskel her, rein impfen. Das hat in Nordrhein-Westfalen zu einer erheblichen Verbesserung der Impfzahl geführt, dass einfach dieses niedrigschwellige Angebot, und zwar nicht ihr kommt zu mir, sondern der Impfbus, der Impfdoktor, die Impfdoktorin kommt zu euch, dass das ein Instrument ist, wo auch da nicht mehr so viel gefragt wird, sondern wenn du eh hier bist, dann impfe mich doch gerade. Das, glaube ich, ist noch ein Weg, der zu einer deutlichen Verbesserung führen würde.
Sind Sie da der Meinung, dass der Landkreis Hameln-Pyrmont da ganz gut aufgestellt ist? Also mein persönlicher Eindruck ist, man kann sich ja überall impfen lassen. Es gibt so viele Möglichkeiten.
Ich würde auch hier ganz deutlich mit Ja antworten. Wir sind sehr gut aufgestellt. Und da will ich nochmal auf die Zahlen zu sprechen kommen, die ich eben schon zitiert habe. Man muss jetzt da mal Namen nennen. Lippe bei 500 ungefähr und wir mit bei 140. Und die 140 sind nun kein Zahlenfehler oder ein Erhebungsfehler. Die sind die Folge unserer Arbeit hier im Landkreis und auch der Landkreisbewohner, die also die Angebote, die sehr niederschwellig vorhanden sind, alle annehmen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Da haben wir hier schon alle miteinander viel und Gutes geleistet, dass wir eben derzeit diese niedrige Inzidenz oder verhältnismäßig niedrige Inzidenz haben, die auch uns im Krankenhaus derzeit das Leben nicht ganz so schwer macht wie in anderen Krankenhäusern. Muss man nur mal bundesrepublikanische Medien verfolgen, sieht, da gehen die Hubschrauber in die Luft und bringen Patienten von A nach B. Das alles haben wir noch nicht. Und das liegt sicherlich daran, dass wir hier erstens gute Impfangebote haben, regelmäßig niederschwellig impfen und auch eine Bevölkerung, die dafür zugänglich ist.
Vielleicht dann noch mal ein paar Zahlen. In Hameln-Pyrmont sind aktuell ja 504 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Weitere 139 sind kreisweit in Quarantäne gestorben. Sind 108 Menschen an diesem Virus. Und Sie haben es ja eben schon gerade gesagt, die 7-Tage-Inzidenz, die liegt heute bei 140,7 und die Intensivbettenbelegung bei 10,5 ist etwas leicht angestiegen. Jetzt noch ein anderes Thema, die Masken. Wir haben es auch auf, diese FFP2-Masken wären natürlich jetzt auch Pflicht. Ist die FFP2-Maske im Einzelhandel aus Infektionsschutz sinnvoll? Was denken Sie?
Die ist super sinnvoll. Also wenn sie bei uns sinnvoll ist, ist sie im Einzelhandel auch sinnvoll. Sie ist sicherlich ein bisschen mühsamer, längerfristig zu tragen, weil sie halt ein bisschen dichter ist. Aber deswegen ist sie auch sinnvoller. Und wir müssen ja immer bei den Maßnahmen daran denken, dass es nicht darum geht, uns zu ärgern, sondern uns zu schützen. Und wenn wir geschützt sind, sind andere auch geschützt. Also es ist eine extrem solidarische Nummer, über die wir hier sprechen, und eine gesellschaftsrelevante Nummer. Natürlich schütze ich mich immer auch selber, aber wenn ich selber nicht krank werde, habe ich auch keine Möglichkeit, jemand anders anzustecken. Vielleicht jemanden, dem wir es nicht ansehen, dass er schutzbedürftig ist, dass er vielleicht eine Erkrankung des Immunsystems hat, Kinder, von denen wir nicht wissen, wie der Impfstatus ist und so weiter. Also das ist ja nicht nur nochmal eine Frage des Selbst, sondern auch des Anderen. Und insofern sind diese Masken, die sich in unserem klinischen täglichen Erleben als ganz sinnvoll herausgestellt haben, sind extrem sinnvoll.
Wir haben ja nun auch mitgekriegt in vielen Bereichen, dass also auch gerade auch Leute, die einfach völlig fit sind, die sagen, nö, ich war nie krank, mir geht's gut, ich brauche das nicht, ich bin sportlich richtig aktiv, Profifußballer oder was auch immer und krieg's dann trotzdem. Testen, impfen, FFP2-Maske, das wird dann wahrscheinlich unsere Zukunft sein. Wie schätzen Sie das ein? Wird es die 4., 5., 6. Welle geben?
Ich fürchte ja. Wir wissen ehrlicherweise über die Flexibilität des Virus noch nicht so viel, sehen allerdings, also wir erinnern uns alle an die erste, zweite Welle, als wir sagten, mit der Impfung ist alles vorbei. Dann kam Delta. Delta hat uns hier komplett überschwemmt. Und jetzt reden wir seit 3 Wochen über Omikron und wissen, der hat eine noch höhere Reproduktionszahl als schon Delta. Und bei Delta waren wir schon alle erschrocken. Und wissen also, da baut sich jetzt gerade eine Wand auf, weil die 4. Welle mit Delta noch gar nicht so richtig abgebaut ist und jetzt kommt schon die 5. und ist dabei zu überholen. Und insofern glaube ich schon, wir werden noch eine ganze Weile damit zu tun haben. Es liegt an den Arten der Impfstoffe. Wenn der Wirt nicht mehr da ist, nämlich wir, weil wir uns schützen können, dann mag das vorbei sein, wie wir es ja mit anderen Impfkampagnen auch kennen. Ja. Polio, Kinderlähmung ist so ein klassisches Beispiel, ist weg, gibt's nicht mehr. Und das kann ich allerdings mit den mir zur Verfügung stehenden Daten nicht in die Zukunft so weit extrapolieren.
Wir diskutieren zu Hause immer ganz viel und haben dann überlegt, ja, und okay, was kann man noch so fragen? Und ist es jetzt so, dass man sagt, okay, diese Delta-Variante wird jetzt abgelöst von Omikron und die gibt es dann irgendwann nicht mehr oder schwillt die dann auch noch weiter?
Also das Bild, was wir alle vor Augen haben, ist eher des Ablösens. Die Omikron-Variante wird dominierend. Das bedeutet, Delta wird zurückgehen. Es muss ja immer ein Wirt geben, in dem der Virus lebt. Ein Virus ohne Wirt gibt es nicht. Und der Wirt sind nun mal wir. Und wenn Omikron im Wirt ist, dann hat Delta keine Chance, weil der Wirt schon mit Omikron beschäftigt ist. Und Omikron ist eben infektiöser und vermehrt sich schneller. Und dadurch haben wir das viel höhere Risiko einer Durchinfizierung, einer viel schnelleren Durchinfizierung mit Omikron. Und deswegen wird Delta keine Rolle mehr spielen in Zukunft.
Die Corona-Spezial-Sondersendung heute mit dem ärztlichen Direktor vom Sana-Klinikum in Hameln, Dr. Sixtus Allert. Herr Dr. Allert, sind Kinder, wenn sie betroffen sind von Covid-19, dann auch schneller wieder gesund? Kann man das sagen?
Ja, das kann man eindeutig so sagen. Kinder brauchen also keine lange Zeit, um wieder gesund zu werden. Kinder sind auch was die Schwere des Infektes betrifft, nicht so betroffen wie Erwachsene. Man weiß noch nicht so genau, woran das liegt. Möglicherweise auch noch an dem unreifen Immunsystem, was einfach noch nicht so in der Lage ist, so ausgereift wie Immunsysteme von Erwachsenen auf so eine Bedrohung zu reagieren. Aber die Tatsache ist die, dass Kinder schneller wieder gesund werden, ja.
Ist es jetzt gut? Jetzt gibt es ja diese Grenze ab 5 Jahren und würden Sie es sozusagen befürworten, wenn die Kinder noch jünger wären und man würde sie impfen und wäre bedenkenlos, sage ich jetzt einfach mal?
Wenn es die Daten hergeben würden und wenn ein entsprechender Impfstoff vorhanden wäre, definitiv ja. Die Kinder kommen heute auf die Welt und kriegen, glaube ich, weiß jetzt gar nicht mehr, 4, 5, 6 Impfungen gleich, ohne dass irgendjemand da groß drüber nachdenkt. Das gehört zum guten Ton, wird gleich gemacht. Und die Corona-Impfung wird sich gegebenenfalls da sogar einreihen, wenn man mal so weit ist zu sagen, jetzt haben wir, sagen wir, so einen Basisimpfstoff, den geben wir einfach, um einfach mal das Gröbste zu verhindern. Derzeit haben wir den noch nicht, deswegen sind ja die allgemeinen Regeln, zählen erst ab 5 und dann auch nur bei Risikokindern, also die eine Erkrankung haben, und dann geht es ab 12 eben normal weiter.
Bleiben wir jetzt mal bei dem Impfstoff. Wo ist denn der Unterschied zwischen einem mRNA-Impfstoff und einem Vektorimpfstoff? Vielleicht können Sie es ja noch mal ganz kurz erklären.
Ja, wir haben ja jetzt neuerdings sogar 3 Impfstoffe zur Verfügung. Der letzte, der sogenannte Totimpfstoff.
Genau.
Der Totimpfstoff wird ja gerade von der EMA, von der Europäischen Zulassungsbehörde, geprüft und wird dann zugelassen werden. Und die beiden ersteren, also der mRNA-Impfstoff und der Vektorimpfstoff, die haben grundsätzlich den Unterschied, dass der mRNA-Impfstoff im Grunde den Bauplan des Virus verimpft. Der wird in so kleinen Fettkügelchen eingebracht in den Körper und da wird ein Teil des Bauplans, nämlich die Spike-Proteine, also diese kleinen Stacheln auf dem Virus, die für das Andocken an die menschliche Zelle verantwortlich sind, der wird dem Körper dann präsentiert. Und daraufhin entsteht die Immunantwort. Und um auch da gleich mal so die üblichen Vorteile abzuarbeiten, da werden keine Chips implantiert oder Würmer oder sonstige Goodies, die sich Bill Gates ausgedacht hat oder sonst wer. Das Agens, dieses Messenger-RNA, ist total schnell, geht total schnell kaputt, wird abgebaut und ist dann im Körper nicht mehr vorhanden. Also da kann sich auch nichts in irgendwelche DNA einbauen, zumal es eine ganz andere Schleife der Genetik ist und dann später für irgendwie große Köpfe oder kleine Beine sorgen. Also das ist ausgeschlossen. Die zweite Gruppe sind die sogenannten Vektorimpfstoffe. Da wird also auf ein Virus, ein abgestorbenes Virus oder ein in der infektiösen Potenz abgemildertes Virus, wird ein Teil des tatsächlich notwendigen Virus, auch das Spike-Protein, aufgesetzt und ist dann wie so eine kleine Raumfähre im Körper und präsentiert dann den Immunzellen die entsprechenden Proteine, die dann anfangen mit der Immunreaktion. Und das nennt man dann Vektorimpfstoff. Und das dritte, hatte ich ja schon gesagt, sind die Totimpfstoffe.
Da warten jetzt auch viele drauf. Zugelassen.
Die meisten hoffen ja, dass sich dadurch auch in der verbleibenden Gruppe der Impfgegner noch Leute finden, die sich da so behandeln lassen. Das mag sein, dass sich da dann noch eine gewisse Lücke schließen lässt, ja.
Viele Leute lassen sich natürlich auch schon boostern. Das hat ja auch schon einen richtigen Run. Dann hieß es erst 6 Monate warten, 5 Monate. Da gibt es auch in unterschiedlichen Bundesländern. Ich habe schon von 4 Monaten gehört, also und noch kürzer. Ist das auch was, wo man sich eigentlich einig sein müsste, wo auch die Bundesländer sich einig sein müsste, weil das auch, ich sage jetzt mal, zur Verunsicherung beiträgt?
Ja, definitiv ja. Die unterschiedlichen Stellungnahmen, die wir auch in den letzten 2 Jahren immer wieder gehört haben, wo sich jedes Bundesland also selbst verwirklicht hat, das ist nicht hilfreich aus meiner Sicht. Hier bedarf es also einer, ich will mal sagen, Eingrenzung des Föderalismus, dass man da auch bundesweit einheitliche Regeln hat. Das trägt also deutlich zu einer, wir sagen, medizinischen Compliance bei. Wenn also nicht irgendwie eine Ecke so und die andere Ecke so, das ist klar, dass dann die Bevölkerung sagt, ja, wenn die so, warum müssen wir dann so machen? Und das ist eben ein menschliches Denken immer zu vergleichen. Und wenn die Situation überall gleich ist, dann braucht man auch darüber nicht nachzudenken. Also insofern ist die unterschiedliche Zeitangabe fürs Boostern sicherlich nicht hilfreich. Aus wissenschaftlicher Sicht sind wir derzeit nach 5 bis 6 Monaten soweit, dass man sagt, man solle sich boostern. Es besteht gerade die Diskussion, in Kenntnis der Omikron-Variante das weiter runterzusetzen, weil man in Studien schon auch festgestellt hat, dass das nochmal die akut jetzt notwendige Immunität nochmal verbessern würde. Da bin ich allerdings noch nicht so weit, hier abschließend was sagen zu können. Da muss das RKI eben auch nochmal eine entsprechende Publikation rausgeben, dass man sagt, ja, wir gehen jetzt von 5 bis 6 Monaten vielleicht runter auf 3 Monate, aber ich glaube schon, dass wir die Abstände verkürzen werden, ja.
Aktuell ist ja die große Angst, wie gesagt, Sie haben es gesagt, vor der Omikron-Corona-Variante. Wie gefährlich ist sie für uns und ist die Gefahr vor schweren Corona-Verläufen mit dieser Variante noch größer als die Delta? Oder ist es einfach nur, weil sie sich schneller verbreitet? Also kann man da noch mal was zu sagen?
Omikron hat 2, ich würde mal sagen, Nachteile. Es ist infektiöser und es unterläuft den derzeitigen Impfschutz. Diese 2 Fähigkeiten macht das Virus so problematisch. Die bisherige Studienlage ist die, dass es keine schwereren Erkrankungsverläufe macht, aber es steckt eben mehr Leute an. Und das in der Summe führt dann dazu, dass wir eine viel schneller steigende Anzahl auch an milde Erkrankten haben, die dann auch das Gesundheitssystem belasten. Und dann reichen dann vielleicht nicht mehr wie vorher 10 Kranke, um unser, also jetzt im Verhältnis gesprochen, um unser Intensivsystem zu sprengen, sondern vielleicht nur 2 Kranke, weil der Rest schon belegt ist von leicht bis mittelschwer Erkrankten, die aber in der Zahl zunehmen. Und deswegen ist Omikron für uns derzeit, ja, keine einfache Herausforderung. Also da müssen wir natürlich auch so ein bisschen gucken, was jetzt in anderen Ländern passiert. Großbritannien wird ja gerade überrannt vom Omikron-Virus. Die haben sicherlich auch in der Bekämpfung an der einen oder anderen Stelle ja nicht alles immer.
Aber die Experten sagen ja, das passiert uns hier auch. Oder ja, könnte uns passieren.
Könnte uns passieren, wenn wir jetzt nicht Dinge tun, die zum Beispiel der Expertenrat der Bundesregierung fordert. Und dazu gehört auch ein Lockdown, also Kontaktbeschränkung radikal, um einfach die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu bremsen. Wir können jetzt ja nicht alle auf einmal boostern. Das geht ja nur schrittweise, weil uns auch dann die Manpower fehlt, das auch alles umsetzen zu können. Aber was wir verhindern können, sind Kontakte. Wenn wir keine Kontakte haben, verbreitet sich das Virus auch nicht. Und da hat Großbritannien ja, die haben ja schon längst ihren Freedom Day gefeiert und die haben mit der Kontaktbeschränkung eben so ein bisschen geschludert. Und das könnten wir noch verbessern. Und deswegen sind die Forderungen ja auch, also des Expertengremiums, die werden jetzt sicherlich noch politisch so ein bisschen, ich will mal sagen, weichgespült, die jetzt sofort einen Lockdown zu machen und dafür zu sorgen, dass die Kontaktbeschränkung wirklich gemacht werden.
Ich möchte noch mal einmal auf die Kinderimpfung kommen. Im Sana-Klinikum werden ab dieser Woche auch Impfungen für Kinder angeboten. Was müssen man da als Elternteil beantworten? Vielleicht noch mal so ganz kurz.
Naja, als für Eltern gilt, beide müssen sich einig sein, dass das Kind geimpft wird. Denn das Kind selber, die entscheiden zwar schon teilweise, das wissen wir aus Gesprächen, die sagen, ich will geimpft werden. Auch bei Eltern, die vielleicht gegenteiliger Meinung sind, da haben wir dann schon auch Schwierigkeiten in der Kommunikation. Aber grundsätzlich ist ja so wie bei Eingriffen, also operativen Eingriffen, beide Eltern müssen der Impfung zustimmen. Und dafür gibt es bei uns im Sana-Klinikum eben auch unsere Kinderärzte, die auch aufklären. Man kann sich aber auch Informationen schon auf unserer Seite entsprechend vorher einholen. Da kann auch die entsprechende Terminvereinbarung stattfinden. Also da sind Kinderimpfungen sind sicherlich genau wegen der Aufklärung und Information etwas anspruchsvoller als Erwachsenenimpfungen, weil da schon ja, Dritte informiert werden müssen.
Unsere Sendung ist ja fast zu Ende. Eine Sache möchte ich aber trotzdem noch von Ihnen wissen. Klar, die Weihnachtstage stehen jetzt vor der Tür. Man wartet immer noch, kann ich jetzt überhaupt rein ins Krankenhaus oder nicht? Oder viele auch, die vielleicht in Pflegeheimen ihre Eltern haben und sagen, ne, wie ist das jetzt geregelt? Kann ich meinen Elternteil dann sozusagen holen? Darf ich sozusagen die Angehörigen über die Weihnachtstage im Klinikum dann besuchen? Wie ist das geregelt?
Es ist wie bisher geregelt oder zunächst mal, um das Positive zu sagen, natürlich können Angehörige ihre Familie im Krankenhaus besuchen, gar keine Frage. Wir haben allerdings die 2G-Plus-Regel dafür, also geimpft oder genesen und mit Test. Und wir haben leider auch eine Zeitbegrenzung, sowohl was den Korridor betrifft, der Besuchszeit, als auch die Dauer der Besuchszeit. Und da bitte ich natürlich um allergrößtes Verständnis, denn wir haben ja im Krankenhaus nicht nur einen Patienten liegen, sondern viele Patienten. Und wir müssen das alles so organisieren, dass nicht zu viele Menschen auf einmal auf einen Haufen auftauchen. Ich sagte ja eben schon, Kontaktbeschränkung ist da das große Stichwort. Und da müssen natürlich auch auf den entsprechenden Stationen Vorkehrungen getroffen werden. Das kann man nicht machen, wenn alle gleichzeitig für 5 Stunden kommen. Und deswegen sind hier also diese Begrenzungen leider notwendig. Aber ganz grundsätzlich sind Besuche auch während der Feiertage möglich. Und wir versuchen das natürlich alles für die Angehörigen so angenehm wie möglich zu gestalten.
Dann hoffen wir, dass wir noch gesund bleiben und das über einen möglichst langen Zeitraum und unsere Corona-Spezial-Sondersendung. Ich hätte jetzt eigentlich noch ganz viele Fragen. Stunde ist jetzt leider um, werden wir mit Sicherheit in der kommenden Zeit dann nochmal wiederholen. Unser Gast heute Morgen war der ärztliche Direktor vom Sana-Klinikum in Hameln, Dr. Sixtus Allert. Dankeschön und bleiben Sie gesund.
Danke, Frau Seifert.